SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Das ging jetzt alles sehr schnell mit der Freigabe der Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Gestern Abend hatte das US-Repräsentantenhaus mit nur einer Gegenstimme für die Veröffentlichung der Akten gestimmt. Wenig später war auch der US-Senat dafür, und zwar einstimmig. Jetzt muss Präsident Donald Trump das Gesetz unterschreiben, damit es in Kraft treten kann. Trump hatte monatelang versucht, die Abstimmungen zu verhindern. Aus Washington berichtet unser USA-Korrespondent Samuel Jakisch.
Der Gesetzentwurf soll das US-Justizministerium dazu verpflichten, innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten alle nicht als geheim eingestuften Akten der Ermittlungsbehörden über den Fall Epstein öffentlich zu machen. Lediglich Informationen, die den Opferschutz oder die Geheimhaltung von Informanten betreffen, dürfen geschwärzt werden. Der Unternehmer Jeffrey Epstein hatte Anfang der 2000er Jahre ein System von organisiertem Missbrauch junger Frauen und minderjähriger Mädchen betrieben. Weil zu Epsteins Bekannten auch zahlreiche prominente und mächtige Personen aus aller Welt gehörten, kursieren seit Jahren Spekulationen, die Ermittlungen seien behindert worden, um einflussreiche Täter zu schützen.
Ins Inland. Es läuft seit Monaten die Diskussion, wie viele ehemalige afghanische Ortskräfte Deutschland aufnehmen wird. Mehrere hundert Afghanen hatten von der Bundesregierung Geld angeboten bekommen, um auf eine solche Aufnahmezusage zu verzichten. Die Frist zur Annahme des Angebots endete in der Nacht von Montag auf gestern. Mittlerweile hat die Bundesregierung Zahlen genannt. Die Einzelheiten von Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Das Angebot der Bundesregierung lautete einige tausend Euro plus Hilfe für eine Rückkehr nach Afghanistan. Dafür entfällt die Zusage, dass die Menschen nach Deutschland einreisen dürfen. Auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios erklärte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums, 10% der Angeschriebenen hätten bisher die Bereitschaft erklärt, das Angebot anzunehmen. Das entspricht 62 Personen. Darüber hinaus bestehe Kontakt mit weiteren Personen, die sich im Entscheidungsprozess befinden. Noch immer warten rund 2000 Afghaninnen und Afghanen, größtenteils in Pakistan, auf eine Ausreise nach Deutschland.
Es war so eine Art Speeddating von Bundesaußenminister Johann Wadephul auf dem Westbalkan, um zu schauen, wie EU-tauglich die Länder dort inzwischen sind. Es gibt noch einiges zu tun, denn zum Abschluss seiner Reise gestern hat Wadephul auch in Nordmazedonien und dem Kosovo zu weiteren Reformen aufgerufen. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte berichtet, der den Außenminister begleitet.
In Kosovos Hauptstadt Pristina hatte Wadephul zuvor deutschen Soldatinnen und Soldaten der internationalen KFOR-Friedenstruppe für ihren Einsatz dort gedankt. In der längsten seit 1999 andauernden Bundeswehrmission sorgen derzeit rund 350 Bundeswehrangehörige für Stabilität zwischen Kosovo und Serbien. In seiner 6 Länder umfassenden Westbalkanreise hat der deutsche Außenminister allen beitrittswilligen Ländern im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses Unterstützung zugesagt, aber wie zuletzt auch im wirtschaftsstärksten der 6 Länder, Serbien, Reformen angemahnt. Der Berlin-Prozess soll die Annäherung der gesamten Region an die Europäische Union beschleunigen. Serbien, dessen Präsident Vucic die Nähe zu Moskau und China sucht, sagte Wadephul in Belgrad, das Land müsse sich zwischen Russland und der EU entscheiden.
Bundeskanzler Friedrich Merz will, dass Europa weniger abhängig von den Tech-Giganten aus den USA und China wird. Das hat er in seiner Rede auf dem deutsch-französischen Digitalgipfel gestern in Berlin gesagt. Bei diesem Treffen war auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Gast. Torben Ostermann berichtet.
Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ergänzte, Europa möchte nicht der Kunde der USA oder Chinas sein, Europa möchte seine eigenen Lösungen finden. Sonderlich konkret wurde es bei dem hochrangig besetzten Gipfel nicht. Immerhin, angekündigt wurde unter anderem eine weitreichende Zusammenarbeit zwischen dem größten Softwarehaus Europas, der SAP, und dem führenden europäischen KI-Anbieter Mistral AI aus Frankreich. Merz und Macron wollen nun unter anderem auf europäischer Ebene darauf drängen, dass die EU möglichst schnell eigenständiger wird.
Cloudflare, einer der wichtigsten Dienstleister für Sicherheit und Datenverkehr im Internet, hat gestern einen stundenlangen Ausfall erlebt. Viele Websites und Apps waren zeitweise schwer oder gar nicht erreichbar. Die Einzelheiten aus Los Angeles von unserem Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer.
User hatten ab dem Mittag deutscher Zeit von Verbindungsproblemen berichtet. Betroffen waren beliebte Dienste wie das Streaming-Angebot von Spotify, ChatGPT von OpenAI und der Online-Shop von Amazon. Gestört waren aber auch manche soziale Netzwerke, Essenslieferdienste oder Wettanbieter. Cloudflare bestätigte, dass es ab etwa 12.20 Uhr deutscher Zeit einen ungewöhnlichen Anstieg der Zugriffe auf einen seiner Dienste registriert habe. Durch das extreme Datenaufkommen sei es zu Fehlern bei der Weiterleitung des Internetverkehrs gekommen. Etwa 3 Stunden später sei die Störung vollständig behoben gewesen. Es habe sich aber nicht um eine bösartige Attacke gehandelt, etwa gezielte und gleichzeitige Anfragen auf einen Server, den sogenannten DDoS-Angriff.
Das ist eine gute Nachricht für alle mobilitätseingeschränkten Menschen. In Rheinland-Pfalz ist der umgebaute Kirner Bahnhof eingeweiht worden. Die Barrierefreiheit kommt allerdings mit 3 Jahren Verzögerung. SWR-Reporterin Sibylle Jacobi berichtet.
Der Unmut in der Bevölkerung war groß. Die beiden neuen Aufzüge am Kenner Bahnhof standen Monate still. Seit Ende Februar laufen sie und die Bahnsteige sind somit auch mit Rollstuhl, Fahrrad oder schwerem Gepäck zu erreichen. Es seien umfangreiche Umplanungen notwendig gewesen, die Aufzüge an den Strom anzuschließen, erklärt die Deutsche Bahn die Verzögerung. Vor 2 Jahren schon wurden die Dächer über den Bahnsteigen abgebaut, die Fahrgäste standen im Regen. Laut Bahn aber konnten die neuen Dächer nicht im laufenden Zugbetrieb eingebaut werden, wegen der langen Vorplanung sei das jetzt erst im Sommer passiert.
Die deutsche Fußball-U21-Nationalmannschaft hat am Abend einen Sieg in der EM-Qualifikation gefeiert. Das Team gewann in Georgien mit 2:0. Aus Tiflis berichtet unser Sportreporter Florian Eckel.
In der ersten Hälfte tut sich das deutsche Team gegen tiefstehende Georgier schwer. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erlöst Karl das DFB-Team. Elmaler verlängert eine Ecke von links. Der 17-jährige Münchner schiebt hinten rechts aus kurzer Distanz zur Pausenführung ein. Karls drittes Tor im zweiten Länderspiel. Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild. Deutschland drückt, dann erhöht Nicolo Tresoldi per Fernschuss flach unten links auf 2:0. Die DFB-Jungs gewinnen verdient und bleiben Zweiter. 3 Punkte hinter Tabellenführer Griechenland. Zum Duell um den Gruppensieg kommt es für Karl und Co. dann Ende März.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Baden-Württemberg erst noch etwas Sonne, später regnet es ab und zu. In Rheinland-Pfalz ist es den ganzen Tag nasskalt. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 600 Metern. Die Höchsttemperaturen heute 1 bis 8 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Sie kann uns alle betreffen, ob jung oder alt. Aber viele reden nicht gern darüber. Über Einsamkeit. Der SWR und das Hörfunkprogramm Das Ding wollen das ändern mit dem Projekt Exit Einsamkeit. Am kommenden Samstag gibt es eine Nacht gegen Einsamkeit mit vielen Veranstaltungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In der ARD-Mediathek steht dann eine Doku-Serie zum Thema. Und wir hier in SWR aktuell beschäftigen uns diese Woche in unserer Serie mit dem Thema Einsamkeit, denn die Zahlen sind wirklich alarmierend. Fast die Hälfte der jungen Menschen unter 30 fühlt sich einsam. Und natürlich sind auch gerade ältere Menschen häufig von Einsamkeit betroffen. Hier setzt das Telefonangebot Silbernetz an, täglich zu erreichen von 8 bis 22 Uhr. Elke Schilling hat es ins Leben gerufen. Frau Schilling, ist Silbernetz also so eine Art Telefonseelsorge, speziell für ältere Menschen?
Keine Telefonseelsorge, weil wir setzen einfach ein Stück vor der Telefonseelsorge an mit unserem Angebot, einfach mal reden. Wir sind da für die Menschen, die in welcher Situation auch immer gerade das Bedürfnis haben, etwas loszuwerden, über etwas zu reden. Und dafür sind wir da, für Menschen 60 plus, zum einfach mal reden. Das kann was Großartiges, was Wunderbares sein, was man gerade teilen möchte. Oder eine schlimme Situation, in der man gerade steckt. Alles dazwischen.
Damit wir eine Vorstellung von den Zahlen bekommen, also wie wichtig Ihre Arbeit ist. Im dritten Quartal dieses Jahres, da haben bei Silbernetz gut 65.000 Menschen angerufen. Davon, soweit sich das zuordnen lässt, gut 4.500 aus Baden-Württemberg und gut 1.800 aus Rheinland-Pfalz. Mit welchen Anliegen wenden sich denn diese älteren Menschen in erster Linie an Sie?
Ältere Menschen, sind Altersjahrgänge zwischen 60 und 115. Also meine älteste Anruferin war 109. Es ist das volle Spektrum, was Menschen in diesen Altersjahrgängen erleben können. Das kann sein totale Einsamkeit, das kann sein ein plötzlicher Verlust, das kann sein, ich lebe zu Hause und nur mein Pflegedienst kommt einmal die Woche vorbei und sonst komme ich nicht mehr raus. Also da sind wir sozusagen die Frühstücksbegleitung. Es ist alles möglich.
Haben Sie da auch schon Fälle gehabt, dass Sie mit Menschen gesprochen haben, wo Sie gedacht haben, da muss jetzt was passieren, diese Person, diese Frau, dieser Mann, die sind in irgendeiner Form gefährdet?
Ja, natürlich, auch das kommt vor, wobei dafür gibt es ja dann tatsächlich Krisentelefone, wo wir gerne die Rufnummern weitergeben.
Das wollte ich fragen, was machen Sie, wenn so jemand bei Ihnen plötzlich in der Leitung ist?
Wenn es was ganz Kritisches ist, wo wirklich sofortige Hilfe nötig ist, dann fragen wir um Erlaubnis, ob wir diese Hilfe rufen dürfen. Aber das ist eigentlich so gut wie noch nie passiert. Das andere ist so, wo Krisen anstehen oder akut sind und Ratlosigkeit herrscht, da versuchen wir im Wohnumfeld dieses Menschen die Angebote zu finden, die für ihn oder sie hilfreich sein könnten. Wir sind ja anonym. Das heißt, wir melden uns mit einem Pseudonym und unsere Anrufer müssen auch nicht sagen, wer sie sind und woher sie kommen. Aber in solchen Fällen fragen wir nach dem Kreis oder der Stadt, wo sie leben und googeln direkt während des Gesprächs, was dort an Hilfsangeboten da sein könnte.
Sie sagen es, die Kontakte über Silbernetz sind grundsätzlich anonym. Ist das für die Menschen wichtig, die bei Ihnen anrufen?
Ja. Absolut, also für die meisten jedenfalls, weil diese Anonymität erlaubt es, über Dinge zu sprechen, die man im persönlichen Gegenüber kaum erwähnen kann. Da ist also eine hohe Vertrautheit möglich, weil selbst wenn akute Not vorherrscht, muss der Anrufende nicht befürchten, irgendetwas übergeholfen zu bekommen, wovon ich als Angerufene meine, dass es ihm helfen müsste oder könnte. Ich kann Empfehlungen geben, ich kann Telefonnummern weitergeben und es dem Anrufenden selbst überlassen, zu handeln und das zu tun, was für ihn oder sie das Beste ist.
Vielen Dank, Elke Schilling, Gründerin von Silbernetz. Das ist ein Telefonangebot für ältere Menschen, die sich einsam fühlen und einfach mal reden wollen. Täglich zu erreichen von 8 bis 22 Uhr unter 0800 470 80 90 und vom 24. Dezember 8 Uhr bis 1. Januar 22 Uhr, also über Weihnachten und Silvester, sogar rund um die Uhr. Exit Einsamkeit, wie kommen wir raus aus dem ungewollten Alleinsein? Das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Und morgen früh zwischen 6 und 9, da nehmen wir sie dann mit nach Mannheim. Dort gibt es ein Bänkle gegen die Einsamkeit.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Das Bundeskabinett beschäftigt sich unter anderem mit Verbesserungen für die Fahrer von Elektroautos. Die schwarz-rote Koalition will einen weiteren Masterplan auf den Weg bringen, um die Zahl der Ladesäulen zu erhöhen. Jan Zimmermann.
Der neue Masterplan umfasst 41 Maßnahmen, die Elektromobilität zuverlässiger und bezahlbar machen sollen. Zum Beispiel sollen Ladepunkte in Mehrfamilienhäusern gefördert werden, auch mit Hilfe einer neuen finanziellen Unterstützung des Bundes. Wie viel Geld das Ministerium dafür zur Verfügung stellt, soll erst im nächsten Jahr bekannt gegeben werden. Bei Ladesäulen im öffentlichen Raum, etwa auf Parkplätzen, will das Ministerium für transparente Preise sorgen. Dazu ist eine Online-Plattform geplant, die aufzeigt, an welcher Ladestation das Laden wie viel kostet.
Hybride Gefahren und das Problem des Extremismus sind zentrale Diskussionspunkte bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes. Die zweitägige Konferenz beginnt heute in Wiesbaden. Sie hat den Titel Demokratie unter Druck, resiliente Polizei. In Baden-Württemberg schreiben heute und morgen etwa 100.000 Kinder in den Grundschulen den landesweit einheitlichen Leistungstest Kompass 4. Geprüft werden die Fächer Deutsch und Mathe. Das Kultusministerium hatte den Test nach Kritik und Protesten überarbeitet. Maren Haring.
Nicht nur das Kultusministerium, auch Ministerpräsident Kretschmann war am Tag vor dem Test bemüht, die Gemüter zu beruhigen. Kompass 4 sei nicht dafür da, um auszusieben. Er solle neben der Einschätzung der Lehrer und dem Willen der Eltern eine weitere Orientierung bieten, ob der Weg aufs Gymnasium führen kann. Nachdem bei der Premiere vergangenes Jahr gerade in Mathe nur wenige Schüler das geforderte Niveau erreicht hatten, wurde nach Angaben des Kultusministeriums umfangreich nachgebessert, angefangen beim organisatorischen. Kein starrer Starttermin, Grundschulen sollen den Test besser in den Schulablauf integrieren können, so das Kultusministerium. Die Aufgaben wurden demnach sprachlich verständlicher gestaltet, Punkte gäbe es nun auch für einzelne Schritte in den Aufgaben. Jeder Schüler solle ein Erfolgserlebnis haben, so ein Sprecher.
Im Wissenschaftsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags kommen heute in einer öffentlichen Anhörung Medizinstudenten zu Wort. Sie fordern faire Lernbedingungen für das praktische Jahr am Ende des Medizinstudiums. Astrid Maisol.
Im praktischen Jahr gegen Ende des Medizinstudiums sollen die Studierenden ihr Wissen in der Praxis anwenden. Dafür arbeiten sie meist Vollzeit in der Klinik und bekommen eine Aufwandsentschädigung. Die schwankt je nach Standort zwischen 300 und 900 Euro pro Monat und wird auf das BAföG angerechnet. Am niedrigsten ist sie in Freiburg, am höchsten in Ulm und Weinsberg. Die Initiative Faires praktisches Jahr fordert, dass alle Studierenden den BAföG-Höchstsatz als Aufwandsentschädigung erhalten sollen. Auch möchten sie, dass Kranken- und Fehltage getrennt voneinander berechnet werden.
In Reutlingen geht es heute um die Finanzsituation der Kommunen. Die Mitgliederversammlung des Gemeindetags Baden-Württemberg steht an. Felix Kückrikoll.
Der Präsident des Gemeindetages Baden-Württemberg Jäger betonte den Stellenwert funktionierender Kommunen. Bürgerinnen und Bürger merkten, dass konkret vor ihrer Haustür etwa wie Kitas, Schulen und der ÖPNV organisiert seien. Die Landesregierung hat angekündigt, den Kommunen zusätzlich 700 Millionen Euro aus dem Nachtragshaushalt zur Verfügung zu stellen. Finanzminister Bayers von den Grünen hat im Vorfeld wiederholt, dass Baden-Württemberg das Bundesland sei, das die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes zu 2/3 an die Kommunen weiterreichen werde. Und das ohne goldene Zügel, also Vorgaben für die Kämmerer. Das sind 8,7 Milliarden Euro über 12 Jahre hinweg.
Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch von der SPD schaltet sich in den Streit um das Krankenhaus in Boppard ein. Hoch hat für heute zu einem runden Tisch in Koblenz eingeladen. Konstantin Plecking.
Uns liegt die interne Einladung des Ministeriums an die betroffenen Landräte Boos Boch und den Oberbürgermeister von Koblenz Langner vor. Demnach will Minister Hoch die drohende Schließung des Krankenhauses in Boppard verhindern. Er erinnert daran, dass das Krankenhaus für die Versorgung im Mittelrheintal wichtig ist und dass das Land auch Fördergeld in den Standort gesteckt hat. Dass der Minister extra nach Koblenz kommt, zeigt, wie wichtig ihm das Thema ist. Normalerweise finden solche Gespräche im Ministerium in Mainz statt.
Ein Originalbrief von Albert Einstein wird heute versteigert. Mitbieten wird das Museum Die Einsteins in Ulm. Rainer Schlenz.
In dem Brief aus dem Jahr 1950 geht es nicht um wissenschaftliche Details, sondern um eine sehr private Seite von Albert Einstein und würde genau deswegen den Fokus des Museums Die Einsteins bedienen. Einstein erzählt in diesem Brief, dass er sich angesichts seiner enormen Bekanntheit zuweilen wie ein Gefangener fühlen würde, weil sich so viele Leute um ihn herumdrängen würden. Der Brief stammt aus dem Nachlass eines Großcousins von Albert Einstein. Das Startgebot bei der Auktion liegt bei 8.000 Euro. Der Hype um den Einstein-Nachlass allerdings ist groß. Dies werde den Preis schnell in die Höhe treiben, vermutet die Leiterin des Museums Die Einsteins, Sabine Presun.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Viele Termine, noch mehr Termine. Ein Kalender, der aus allen Nähten platzt. Das ist auch Alltag für die Frauen und Männer in der Bundespolitik. Und darunter unter diesen Terminen sind wichtige Ereignisse, bedeutungsvolle, weniger spannende und auch recht kuriose. Jim Bob Nikschas hat nachgesehen, was heute an Terminen in der Bundespolitik ansteht.
Na, haben Sie heute Morgen schon in Ihren Kalender geschaut und sich bei so manchem Termin gefragt, wann genau habe ich da eigentlich zugesagt? Muss ich dahin? Und wenn ja, welch glaubhafte Ausrede fällt mir für eine Absage ein? Bundesministerin oder dem Bundeskanzler dürfte das mit Sicherheit genauso gehen. Schauen wir doch mal zusammen in den heutigen Kalender des Kabinetts. Den größten Glamour greift wohl Entwicklungsministerin Rehm Alabali Radovan ab. Sie hält eine Laudatio bei der Preisverleihung Goldenes Bild der Frau. Deutlich robuster zu geht es qua Amt bei Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er darf teilhaben am Rollout des ersten Leopard 2A8 und der Panzerhaubitze 2000. Den Preis für den längsten Kalendereintrag heute gewinnt Digitalminister Carsten Wildberger. Er hält eine Rede bei der, Achtung, zeremoniellen Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zwischen dem deutschen KI-Verband und dem Hub France IA. Und der Bundeskanzler, der empfängt den schwedischen Ministerpräsidenten und bekommt möglicherweise ein Glas Preiselbeermarmelade geschenkt. Und jetzt überlegen Sie doch mal, mit wem Sie heute den Terminkalender tauschen wollen.
Anmerkung von Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.